SRF 1.
Uhr, Rendezvous. Die Mittagsinformationen von Radio SRF. Wie haben Sie's mit den Corona-Vorschriften? Wir wollten wissen, wie viele Ferienrückkehrer sich an die Vorgaben halten und sich bei den Behörden melden.
Da hören wir, dass die Meldedisziplin nicht so hoch ist, dass sich eher ein größerer Teil nicht meldet.
Es drohen Strafen bis zu 10'000 Franken. Die steigenden Corona-Fallzahlen bereiten den kantonalen Gesundheitsdirektoren Sorgen. Ihr Chef, GDK-Direktor Lukas Engelberger, ist der Meinung, weitere Vorschriften brauche es nicht, Disziplin beim Maskentragen jedoch schon.
Darum verstand ich denn die zum Teil wahnsinnig emotionale Kritik an diesen Masken nicht. Masken sind ein Mittel, um Aktivitäten noch möglich zu machen. Die Alternative, dass Sachen gar nicht mehr stattfinden könnten, wäre ja viel gravierender.
Sagt Lukas Engelberger bei uns im Tagesgespräch. Der Schweizer EU-Chefunterhändler Roberto Balzaretti soll ausgewechselt werden, weil es fürs Rahmenabkommen einen Neustart brauche. Der UNO-Menschenrechtsrat wählt heute 15 neue Mitglieder.
I think it's a black day for the United Nations.
Warum der Vertreter einer Menschenrechtsorganisation den heutigen Tag deswegen als einen schwarzen Tag für die UNO bezeichnet. Zum Rendezvous begrüßt Sie Ivana Pribakovic. Die Corona-Fallzahlen steigen weiter. In den letzten 24 Stunden wurden in der Schweiz 1.445 neue Fälle gemeldet. Um die Pandemie einzudämmen, soll unter anderem ein Quarantäne-Regime helfen. Wer nach seinen Herbstferien aus Ligurien, Portugal oder zum Beispiel Paris in die Schweiz zurückkehrt, muss für 10 Tage in Quarantäne. Aus Sicht des Bundes sind dies Corona-Risikogebiete. In der Schweiz sind im Moment etwa 15'000 Personen in Quarantäne. Wir wollten wissen, ob das alle sind, die aus quarantänepflichtigen Ländern zurückkommen. Ob alle Rückkehrerinnen und Rückkehrer also die Weisungen der Gesundheitsbehörden befolgen. Die Antwort bleibt zum Teil offen, denn kontrolliert wird nur lückenhaft und von Kanton zu Kanton unterschiedlich. Noemi Ackermann.
Wer aus einem Risikogebiet in die Schweiz einreist, muss sich innerhalb von 2 Tagen bei den kantonalen Behörden melden. So sehen es die Vorschriften des Bundes vor. An der Landesgrenze zu den Nachbarländern werden keine systematischen Kontrollen durchgeführt. Man sei darauf angewiesen, dass sich die Leute melden, sagt Michel Hasler, Mediensprecher des Aargauer Gesundheitsdepartements.
Wir kennen die Zahlen vor allem vom Flughafen Zürich und da ist es so, dass sich rund ein Drittel bei den Flugzeugpassagieren nicht gemeldet hat.
Diese Personen verzeige man wegen Verletzung der Meldepflicht.
Nach Abgleich der Liste haben wir Stand Ende letzter Woche 571 Personen wegen Verletzung der Meldepflicht verzeigt. Da die Verfahren noch nicht abgeschlossen sind, können wir nichts sagen zum Ausgang.
Es drohen Bußen bis zu 10'000 Franken. Der Kanton Bern geht einen anderen Weg. So werden beispielsweise die Personen auf den Einreiselisten des Flughafens Zürich nicht systematisch kontrolliert, sagt Gundeka Giebel, Kommunikationsverantwortlicher der Berner Gesundheitsdirektion. Man gehe davon aus, dass sich die Menschen melden würden. Zudem sehe man, dass sich nur wenige Menschen im Ausland anstecken würden.
Ja, wir stellen einfach fest, dass es unsere Kräfte braucht, um vor allem Ansteckungsketten aus verschiedenen Festen, aus Freundestreffen, bei Sportveranstaltungen, überall, wo diese Ausbrüche jetzt stattfinden, dort müssen wir unsere Kräfte einsetzen. Bei den Rückreisenden melden sich die Leute, glaube ich, verhältnismäßig gut und somit genügen hier Stichproben.
Zudem seien in den letzten Wochen von 895 positiven Fällen im Kanton Bern nur 50 im Ausland infiziert worden. Rudolf Hauri ist oberster Kantonsarzt der Schweiz. Er sagt, die Meldedisziplin sei in den Kantonen sehr unterschiedlich. Bei ihm im Kanton Zug würden sich die meisten Menschen melden.
Aber andere Meldungen aus anderen Kantonen, da hören wir, dass die Meldedisziplin vielleicht nicht so hoch ist, dass sich eher ein größerer Teil nicht meldet, wie man feststellt bei der Überprüfung der Listen. Da gibt es also offenbar doch größere Unterschiede.
Eine Untersuchung nach den Sommerferien habe zudem ergeben, dass etwa 1% der Menschen, die in Einreisequarantäne waren, später positiv getestet wurden. Bei den aktuell 15.000 Menschen in Quarantäne sind das immerhin 150 Infizierte, die das Virus nicht weitergeben können. Die Quarantäne mache also Sinn. Auch beim Bundesamt für Gesundheit ist man sich bewusst, dass vieles auf Freiwilligkeit beruht. So sagt Virginie Massere, die Leiterin der Sektion Infektionskontrolle und Impfprogramm beim BAG, man könne nicht alle kontrollieren.
Bon, on peut pas arrêter et contrôler toutes les personnes qui entrent. C'est pour ça que il y a une base légale, il y a une loi, il y a une ordonnance qui dit que toutes les personnes qui viennent de cette liste de pays doivent s'annoncer au canton.
Die Strategie des Bundes und auch die gewisser Kantone beruht also auf der Selbstverantwortung der Menschen.
Inlandredaktorin Noemi Ackermann. Damit zu den aktuellen Corona-Fallzahlen im Detail in der Nachrichtenübersicht mit Patrick Seiler.
Das Bundesamt für Gesundheit, das BAG, meldet heute 1445 weitere Infektionen mit dem Coronavirus. Der 7-Tage-Schnitt liegt bei über 1100 und steigt damit weiter an. Das BAG meldet zudem 7 weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 und 39 neue Spitaleinweisungen. Im Kanton Luzern gilt eine Obergrenze von 100 Personen in Restaurants. Wegen Corona hatte die Kantonsverwaltung im Juli diese Beschränkung erlassen. Doch nun sagt das Luzerner Kantonsgericht, die entsprechende Behörde durfte das gar nicht. Die Anordnung müsse deshalb aufgehoben werden. Zuständig sei die Regierung. Trotz des Gerichtsurteils gelte die Obergrenze von 100 Personen im Kanton Luzern vorläufig weiter, heißt es vom zuständigen Gesundheits- und Sozialdepartement auf Anfrage. Der Rechtsdienst des Departements wolle bei der Regierung beantragen, dass diese nun eine entsprechende Verordnung erlässt. Italien verstärkt die Maßnahmen im Kampf gegen die Corona-Pandemie. So bleiben Discos und Clubs zwar offen, jedoch müssen die Gäste sitzen. Das schreibt die Nachrichtenagentur ANSA. An Hochzeits- oder anderen Festen dürfen noch 30 Personen teilnehmen. Außerdem empfiehlt die Regierung auch daheim auf alle Abendessen und andere Treffen mit mehr als 6 Teilnehmern ganz zu verzichten, sofern nicht alle im selben Haushalt leben. Restaurants und Bars dürfen bis Mitternacht geöffnet bleiben. Ab 21 Uhr ist es jedoch verboten, im Stehen vor Lokalen zu essen und zu trinken. Die neuen Regeln sollen zunächst für 30 Tage gelten. Während der Corona-Pandemie suchen Menschen in der Schweiz offenbar nach grösseren Wohnungen. Das zeigt eine Analyse der Immobilienplattform ImmoScout24. Seit April ist zu beobachten, dass es weniger Anfragen für Ein- bis Zwei-Zimmer-Wohnungen gibt. Mehr gesucht wurde hingegen nach 4,5- bis 6-Zimmer-Wohnungen. Letztere werden laut der Immobilienplattform um fast 30% öfters gesucht als im Vergleichsraum 2019. 38%, so viele Einwohnerinnen und Einwohner der Schweiz, hatten 2019 einen Migrationshintergrund. Das heisst, sie sind Ausländer, wurden eingebürgert oder sie haben Eltern, die im Ausland geboren wurden. Das meldet das Bundesamt für Statistik. In absoluten Zahlen sind das rund 2,7 Millionen Personen. Damit hat die Zahl innerhalb eines Jahres um etwas mehr als 1% zugenommen. Schaut man die Personen mit Migrationshintergrund genauer an, zeigt sich, gut jede dritte ist Schweizerin oder Schweizer. Von den restlichen kommen die meisten aus Italien und Deutschland, zu je 10%. Im Kampf gegen Korruption schneidet die Schweiz gut ab, allerdings mit offenen Baustellen. Das hält die Organisation Transparency International in ihrem jüngsten Ländervergleich fest. Nachholbedarf besteht für die Schweiz beim Geldwäschereigesetz und beim Schutz von Whistleblowerinnen und Whistleblowern, die Missstände in Firmen und Behörden aufdecken. Transparency International hat für den Bericht 47 Länder verglichen. Nur 4 davon haben die Antikorruptionskonvention umgesetzt, die der Untersuchung zugrunde liegt. Die Schweiz gehört dazu. Das Wetter. Heute und morgen ist es in der Deutschschweiz ziemlich sonnig. Zeitweise ziehen dichte, hohe Wolkenfelder vorbei. Am Abend gibt es im Westen, morgen dann auch im Süden, stellenweise etwas Niederschlag und nur gelegentlich Sonnenschein. Mit Biese liegen die Temperaturen im Norden bei 8 bis 11 Grad, im Süden heute bei 15 und morgen dann bei 12 Grad.
Die Tamedia-Zeitungen sprechen von einem Erdbeben im Eidgenössischen Departement für Auswärtige Angelegenheiten im EDA. Roberto Balzaretti, der ranghöchste Schweizer Diplomat, soll morgen vom Bundesrat abgesetzt werden, sein Amt als EU-Chefunterhändler abgeben und den Titel Staatssekretär verlieren. Roberto Balzaretti war in den vergangenen Monaten schon von verschiedenen Seiten wegen der Verhandlungen mit der EU kritisiert worden. Oliver Washington im Bundeshaus, wofür hat sich denn Diplomat Balzaretti diese Kritik eingehandelt?
Also kritisiert wird er vor allem innenpolitisch, dass er bei den Verhandlungen zwischen der Schweiz und der EU die Schweizer Position, die Schweizer Interessen und vor allem die flankierenden Massnahmen mit zu wenig Nachdruck in Brüssel vertreten habe. Also vor allem eine innenpolitische Kritik, und man kann davon ausgehen, dass der Bundesrat morgen Entscheide fällt in dieser Sache zur Struktur des Außendepartements und auch Entscheide fällt zu den Köpfen an den wichtigsten Stellen. Das wurde mir gegenüber so bestätigt. Es spricht also vieles dafür, dass der Bundesrat einen neuen Chefunterhändler für das Europa-Dossier ernennt.
Und was verspricht man sich von einem neuen Chefunterhändler oder einer neuen Chefunterhändlerin?
Ich denke, zwei Sachen. Eine neue Person könnte mithelfen, die innenpolitischen Fronten zu bereinigen. Der Bundesrat muss ja bei drei umstrittenen Punkten nun sagen, was er genau fordert. Und das bedingt eben auch immer Diskussionen im Inland. Hier hilft eine neue Person, die Reihen so weit wie möglich zu schließen. Und dann signalisiert eine neue Person natürlich auch gegenüber Brüssel bis zu einem gewissen Grad einen Neustart. Das kann wichtig sein, vor allem wenn der Bundesrat Forderungen stellen sollte, die über das bisher Diskutierte hinausgehen sollten. Und hier wäre eine neue Person, eine unverbrauchte Person, einfach glaubwürdiger als Roberto Balzaretti.
Bleiben wir einen Moment bei Brüssel. Die EU macht einerseits Druck auf die Schweiz, vorwärts zu machen mit dem Rahmenabkommen. So Kommissionspräsidentin von der Leyen nach der Ablehnung der Begrenzungsinitiative. Und gleichzeitig kommen jetzt Signale des EU-Botschafters in der Schweiz und auch von deutscher Seite, es gebe Verhandlungsspielraum. Was ist Ihre Einschätzung? Worüber lässt die EU noch mit sich verhandeln?
Also die EU hat eigentlich immer klar gesagt, sie sei bereit, auf die drei Punkte einzugehen, bei denen die Schweiz Klärungen fordert, also die flankierenden Maßnahmen, die Unionsbürgerrichtlinie und die staatlichen Beihilfen. Bis anhin hieß es, Klärungen, Präzisierungen ja, aber Nachverhandlungen nein, und jetzt eben diese offenen Formulierungen. Wie weit die EU dann bereit ist, auf die Schweiz zuzugehen, ich denke, das hängt wesentlich auch von den konkreten Forderungen dann des Bundesrates ab.
Was ist denn für die EU nicht verhandelbar a priori?
Also der deutsche Botschafter sagte im von Ihnen erwähnten Interview eben auch, Nachverhandlungen über den Kerntext des Abkommens seien nicht möglich. Und ich denke, das muss man ernst nehmen. Das heißt konkret, der Grundsatz der dynamischen Rechtsübernahme ist wohl nicht verhandelbar. Und auch über die geplante Streitschlichtung mit der dominanten Rolle des EuGH ist die EU wohl nicht bereit zu verhandeln. Die Frage ist dann, welche Bereiche eben von diesen Regelungen, von diesem Abkommen ausgeklammert werden könnten. Und genau um diese Frage dürfte es nun wohl gehen.
Einer der Knackpunkte ist ja die Unionsbürgerrichtlinie, die EU-Bürgern den Zugang zu den Schweizer Sozialwerken ermöglichen könnte. Da sind sich ja Juristinnen und Juristen nicht ganz einig, wo die Schweiz bei den Verhandlungen steht. Welche Interpretationen sind denn im Raum, vereinfacht gesagt?
Also vereinfacht gesagt ist die EU grundsätzlich der Meinung, dass die Unionsbürgerrichtlinie eine Weiterentwicklung des Personenfreizügigkeitsabkommens zwischen der Schweiz und der EU sei und die Schweiz diese deshalb eben übernehmen müsse. Der Bundesrat, die Schweiz, sieht das vereinfacht gesagt anders. Das ist eine politische Frage vor allem und die beiden Seiten konnten sich eben nicht einigen. Deshalb haben sie dieses Thema ganz einfach aus dem Rahmenabkommen ausgeklammert. Die Befürchtung der Schweiz ist, dass die EU die Schweiz trotzdem zwingen könnte, die Unionsbürgerrichtlinie zu übernehmen über ein Streitschlichtungsverfahren über den EuGH, und das möchte die Schweiz unbedingt verhindern.
Suchen wir zusammen das Ei des Kolumbus. Wie ließe sich diese Unstimmigkeit zwischen der Schweiz und der EU beheben?
Also vereinfacht gesagt, könnten sich die beiden Seiten darauf einigen, dass es eben nicht über ein Streitschlichtungsverfahren laufen müsste, sondern dass immer politische Verhandlungen sozusagen zu einer möglichen Übernahme der Unionsbürgerrichtlinie führen müssten. Also dass es immer nur politische Gespräche sein dürften, dann hätte die Schweiz die Garantie, dass eben nicht über die Hintertüre quasi des EuGH die Schweiz diese Richtlinie übernehmen müsste. Das wäre eine Möglichkeit, aber zunächst müssen wir mal wissen, was der Bundesrat genau fordert, welche Präzisierungen.
Danke für diese Einschätzungen zum Rahmenabkommen, Oliver Washington. Rendezvous, diese Themen erwarten Sie noch. Soll ein Wolf Schafe hüten? Oder anders gefragt, kann Saudi-Arabien über die Einhaltung von Menschenrechten wachen? In Frankreich setzt Corona den Banlieues zu. Die Wut ergießt sich über der Polizei. Und kurz vor eins ein Selbstversuch, unterwegs im Kanton Bern mit einer 450 Jahre alten Karte.
Das hat es gegeben, der Galgen. Das ist dort im Reberein oben. Es hat geheißen, dass dort oben ein Galgen gestanden ist. Das stimmt, ja.
Die Reportage im Rendezvous. Der UNO-Menschenrechtsrat Metsitz in Genf sollte eigentlich dafür sorgen, dass Opfer von Menschenrechtsverletzungen geschützt und Menschenrechte eingehalten werden. Heute aber wählt die UNO-Generalversammlung 15 neue Mitglieder in den Rat, die nicht dafür bekannt sind, die Menschenrechte zu respektieren. Unter den Kandidaten sind Länder wie Saudi-Arabien und China. Menschenrechtsorganisationen kritisieren die Wahl. Wohl vergeblich. Fredrik Steiger.
Eigentlich ist die Sache klar. Die UNO-Generalversammlung sollte heute 15 Länder für die frei werdenden Sitze im UNO-Menschenrechtsrat auswählen. Als Kandidaten in Frage kommen dürften, gemäß der entsprechenden Resolution, nur Länder, welche die Menschenrechte fördern und schützen und bei sich zu Hause höchste Standards erfüllen. Die Realität ist anders. Erstens, die Generalversammlung hat im Grunde gar keine Wahl, weil die 5 UNO-Ländergruppen, welche die Vorauswahl treffen, meistens bloß exakt so viele Länder auf den Wahlzetteln platzieren, wie ihrer Weltgegend Sitze zustehen. Die 193 UNO-Mitgliedsländer wählen also nicht aus, sondern nicken bloß ab. Zweitens, zur Wahl stehen auch Staaten wie China, Russland, Saudi-Arabien und weitere mit keineswegs blütenweißer Weste. Einer der prononciertesten Kritiker dieser Praxis ist Hillel Neuer, Chef der Nichtregierungsorganisation UN Watch. Er spricht von einem schwarzen Tag für die UNO.
I think it's a black day for the United Nations.
China, wo mehr als eine Milliarde von Menschen ohne Menschenrechte lebten, wo Millionen muslimische Uiguren in Lager gesperrt seien, Kuba, ein Polizeistaat, Saudi-Arabien, das Frauen unterdrücke, Russland, das Journalisten unterjoche und Regimegegner vergifte. Just diese Länder sollten nun dafür sorgen, dass weltweit die Menschenrechte geachtet werden. Das sei, so Neuer, als mache man den Brandstifter zum Feuerwehrmann.
The notion that these countries, the worst regimes in the world, will now be world judges.
UN Watch steht Israel nahe und dem rechten Lager in den USA. Doch die Organisation legt oft den Finger auf wunde Punkte. Und im aktuellen Fall fordern auch Menschenrechtsorganisationen wie Human Rights Watch, die International Federation for Human Rights und etliche weitere, dass zumindest die Wahl der übelsten Unrechtsstaaten wie China oder Saudi-Arabien verhindert werde. Doch die westlichen Demokratien, darunter die Schweiz und die übrigen europäischen Länder, seien schwach und hätten Angst, mächtigen Staaten wie China die Stirn zu bieten, beklagt Hillel Neuer.
Our democracies are weak and they're afraid to confront powerful countries, Switzerland and the European countries.
Das Argument jener, die am Ende China und Co. wählen werden, lautet, der Menschenrechtsrat dürfe nicht zu einem Club westlicher Musterschüler werden, die dann im exklusiven Kreis über die anderen, die Fehlbaren, diskutierten, was diese sogleich ignorieren würden. Der UN-Watch-Chef empfiehlt einen Mittelweg. Niemand verlange nur noch Musterschüler wie Norwegen zu wählen.
No one saying it should only be Norway. But it doesn't have to be the world's worst regimes. There are many
countries. Richtig sei auch, dass Länder aus allen Kontinenten vertreten seien. Doch zumindest die schlimmsten müsse man draußen halten. Warum aus Lateinamerika nicht Costa Rica statt Kuba wählen, fragt Neuer. Er räumt auch ein, es sei ein Fehler der Regierung von Donald Trump gewesen, dem Menschenrechtsrat den Rücken zu kehren. Die USA hätten drinbleiben und kämpfen müssen. Seit sie weg sind, erhalte China noch mehr Gewicht. Das Mindeste, was man ändern müsste: Wenn westliche Regierungen schon keinen Finger rührten, um die Wahl von Peking, Moskau oder Riad zu verhindern, dann müsste man ehrlicherweise auf Bedingungen für die Wahl verzichten. Dann solle man zugeben, dass jedes Land Mitglied des Menschenrechtsrates werden darf, wie das bereits jetzt bei der UNO-Generalversammlung gilt.
If our countries are not going to fight for the criteria, then let's get rid of the criteria.
Auf diese Weise könnten die Mitglieder ihre Wahl zumindest nicht mehr als Gütesiegel ausgeben. Denn klar ist, China, Russland, Saudi-Arabien und andere Problemländer werden die Wahl schaffen.
Die Maßnahmen gegen Corona setzen allen zu, am meisten aber jenen, die sozial eh schon schlecht gestellt sind. Und in Gebieten wie den französischen Banlieues braucht es dann wenig, bis die Gewalt eskaliert. Heute Abend trifft sich Frankreichs Innenminister Darmanin mit den Polizeigewerkschaften. Denn die Polizei wird auch immer mehr zur Zielscheibe von Gewalt. Aus Paris, Daniel Voll.
Champigny-sur-Marne, ein Vorort von Paris. Auf dem Parkplatz des Polizeikommissariats stehen gestern Mittag mehrere Dutzend Polizisten. Sie protestieren gegen die Gewalt, mit der sich die Polizei zusehends konfrontiert sieht. «Wir wagen es nicht zu sagen, dass wir Angst haben», sagt ein vermummter Polizist der französischen Tagesschau.
«On n'ose pas dire qu'on a peur, mais on le sait, tout le monde a peur. C'est pas anodin quand vous vous faites attaquer par une quarantaine, une cinquantaine de tirs de mortier.
C'est pour tuer, les mots sont là, je pèse mes mots, mais pour tuer, se faire du policier.»
Aber in Wahrheit hätten alle Angst, denn das Ziel der Angriffe auf die Polizei sei es, Polizisten zu töten. Das Kommissariat in Champigny-sur-Marne war am Wochenende Schauplatz einer Attacke. Nach einem Verkehrsunfall kam es offenbar zu Auseinandersetzungen zwischen den Beteiligten und einer Streife der Polizei. Später in der Nacht erschien eine Gruppe von rund 40 vermummten Personen. Sie nahmen das Polizeigebäude mit Feuerwerkskörpern unter Beschuss, steckten Autos in Brand und versuchten, in den Posten einzudringen. Die Polizei erwiderte das Feuer mit Tränengasgranaten. Das Gefecht vor der Polizeistation dauerte nach Medienberichten rund eine Stunde. Erst als Verstärkung aus anderen Polizeistationen anrückte, zogen sich die Angreifer zurück. Wer sie waren, wird von der Polizei noch immer untersucht. Nun suchen die Ermittler nach Fingerabdrücken auf Wurfgeschossen, Betonkugeln sowie Feuerwerkskörper, die in Frankreich seit 2 Jahren nur noch professionelle Pyrotechniker kaufen dürfen. Aber übers Internet seien sie einfach aus dem Ausland erhältlich. Nun will Innenminister Gérald Darmanin diese Lücke schließen.
Et il faut aujourd'hui que nous arrêtons cette vente sur Internet, cette vente qui n'est pas destinée à des professionnels et que nous la pénalisions.
Der Kauf solcher Feuerwerkskörper übers Internet soll in Zukunft nur noch für professionelle Pyrotechniker möglich, für andere Leute aber strafbar sein. Solche Ankündigungen genügen den französischen Polizisten freilich nicht. Schon seit längerem verlangen sie, dass die Justiz härter gegen Straftäter vorgeht. Stanislas Godon, Sprecher der Polizeigewerkschaft Alliance, spricht von einer laschen Justiz.
Nous avions déjà identifié qu'il y avait de grandes difficultés, que la réponse pénale n'était pas satisfaisante par rapport à ceux qui attaquent les policiers. Et puis la réponse pénale aussi, lorsque les policiers font leur travail, procèdent à des interpellations et que souvent on assiste à des peines alternatives pour des actes graves.
Während die Polizei ihre Arbeit mache, spreche die Justiz selbst für schwerwiegende Angriffe gegen die Polizei oft nur Alternative statt Gefängnisstrafen aus. Frankreichs Justiz ist unterbesetzt und notorisch langsam. Bis Verfahren abgeschlossen sind, dauert es Monate, manchmal sogar Jahre. Auch Fachleute für den Strafvollzug monieren dies. Bei diesem Engpass will die Regierung nun Abhilfe schaffen. Das Budget für die Justiz wird im kommenden Jahr um 8% erhöht, kündigte Premierminister Jean Castex an, der die Polizisten von Champigny-sur-Marne im Fernsehinterview ausdrücklich lobt.
Les policiers à Champigny-sur-Marne, de ce que je connais des faits, ont fait preuve d'un immense sang-froid. Ils ont parfaitement agi et je les soutiens totalement, comme le ministre de l'Intérieur qui s'est rendu sur place hier soir.
Sie hätten Kaltblütigkeit bewiesen und einen guten Job gemacht. Beim Lob durch den Premierminister wird es freilich nicht bleiben. Auch die Polizei soll im Budget 2021 mehr Mittel für zusätzliches Personal bekommen. Und am Donnerstag gibt es für die Polizeigewerkschaften ein Gespräch mit Präsident Macron im Élysée-Palast. Darauf hatten die Polizisten seit Monaten gedrängt.
Es war seinerzeit eine ähnliche kartografische Sensation wie Google Earth und Google Maps vor ein paar Jahren. Die Landkarte des Berners Thomas Schöpf aus dem Jahr 1578. Nach ihrem Erschaffer benannt, zeigt die Schöpfkarte den damaligen Stadt Bern vom Aargau bis zum Genfersee in einem nie dagewesenen Detailreichtum. Eingezeichnet sind 2600 Ortschaften, jeder Bach, Brücken, Berge, Kirchtürme und Landvogtsitze. Lustigerweise fehlen aber Straßen und Wege. Die Schöpfkarte ist zurzeit in der Berner Universitätsbibliothek ausgestellt. Matthias Baumer hat sie sich genauer angeschaut.
Vor der Kirche Niederbipp stehe ich und will ins nächste Dorf, nach Oberbipp und dort zum Schloss, dem Sitz des Landvogtes im alten Bern. Doch welchen Weg soll ich gehen, wenn auf meiner Kopie der Schöpfkarte keiner eingezeichnet ist? Ein älterer Herr, hilft. Er sei da im Haus neben der Kirche aufgewachsen und ich frage, wo wir auf dieser alten Karte eigentlich seien und wo ein guter Weg nach Oberbipp sei.
Zeigt, ich muss nach. Das Schloss Bipp, Oberbipp.
Dort will ich hin. Er dreht die Karte in seinen Händen.
Und mir sagt, das stimmt doch nicht ganz. Das ist auch früher, wo sie noch nicht so Zeug hatten. Ah, das ist umgekehrt, das ist hier irgendwo. He?
Der Mann findet die Kirche Niederbipp nicht sofort. Die Schöpfkarte ist nach Süden ausgerichtet, moderne Karten jedoch nach Norden. Auf den Kopf stellen muss er sie und sagt nach Oberbipp nur immer geradeaus. Und wie lange?
Ja, halb Stunde, da ist ein guter Weg hier. 25 Minuten.
Man traut mir etwas zu. Von der Kirche schreite ich in ein Quartier Sträßchen, Eigenheim, Schweizer Fahne, Tomatenhäuschen. An einem Gartenzaun halte ich einen Großvater vom Spiel mit dem Enkelsohn ab. Oberbipp, geradeaus? Ja. Und ob er wisse, dass vor 500 Jahren hier in der Gegend ein Galgen stand? Denn ein solcher ist in der Beschreibung zur Schöpfkarte erwähnt.
Ja, das stimmt, das hat es gegeben. Der Galgen, das ist dort im Reberein oben. Hat es geheißen, dass dort oben ein Galgen gestanden ist, das stimmt, ja.
Mündlich ist überliefert, was vor fast 500 Jahren niedergeschrieben wurde. Und nun da lang.
Wir stellen jetzt dort unter die Führung ab und nachher bis zum Bändli hochlaufen. Dann geht dort der Strössli grad direkt, kommt man sozusagen direkt zur Kirche.
Früher sei dies Sumpfgebiet gewesen, Durchmarsch wohl schwierig. Auf der Schöpfkarte ist zudem ein Waldstück eingezeichnet. Heute stehen Häuser statt Bäume, eine Bahnlinie und Straßen zerteilen das Land. Vor Oberbipp stehen dicke Brennstofftanks und hinter ihnen ist die Kirche des Dorfes zu sehen. Irren kann ich mich nicht, doch die Zersiedelung zwingt zu Umwegen. Die Kirche in Oberbipp passiere ich, eine Abdankung wird vorbereitet. Der alte, steile Karweg hinauf zum Schloss ist schweißtreibend. Der Vogt ist seit dem Untergang des alten Bern weg. Ein Dreifünftel Wegstunden sei zwischen Niederbipp bis ans Tor des Schlosses Oberbipp zu gehen. Ich bin schneller als im Text zur Schöpfkarte angegeben. Von da will ich hinunter nach Wiedlisbach und von dort zur Grenze des alten Staates Bern bei Attiswil. Vom Schloss schreite ich also los, mich immer gemäß der alten Karte rechts haltend, etwas gemächlicher durch Feld und Wald an Ziegen und Kühen vorbei nach Wiedlisbach. Eine halbe Wegstunde nach Schöpf, eine halbe Stunde auch jetzt. Die Karte zeigt, wie der Dorfbach durch die Mauern mitten ins alte Städtchen Wiedlisbach fließt. Das ist heute noch so und war immer so, erzählt man mir drinnen im Ort.
Ach, geht da unten
durch. Der Eingang ist durch dem weißen Haus. Da geht er unten durch und geht die Mühle runter.
Ich sitze in Wiedlisbach bei drei Dorfältesten auf einer Bank an der Hauptstrasse. Vergangene Zeiten leben auf.
Der Vater hat ja dort noch Metzger, die haben alles in den Bach runtergelassen, wenn sie die Zeug ausgenommen haben. Das weiss ich noch, als ich in die Schule bin.
Wiedlisbach sei ein grosses Dorf an der Königsstraße gelegen, welche von Balstal nach Solothurn führe. So steht es im Text zur alten Karte. Eine Straße mit diesem Namen? Nein, das gäbe es nicht hier. Aber die Hauptstraße da sei immer schon mitten durch das Dorf gegangen und das sei seit jeher der Weg von Balstal nach Solothurn. Die Königsstraße. Eben und sie führe mich direkt nach Attiswil. Dort endete das Hoheitsgebiet des alten Bern an einem Bach. Heute ist diese die Kantonsgrenze zu Solothurn. Hier Bern nach Schöpf, die unsrigen, endet dem Bach die anderen, die Katholiken. Auch 450 Jahre nach Schöpf ist das so, höre ich auf dem Bänklein in Wiedlisbach.
Also immer hat man gesagt, ja, da einen, die sind nicht so gut wie mir. Das ist so gesehen.
Ins Dorf Attiswil will ich.
Wir sind, könnt ihr nicht den Fahrstoss gehen, dann müsst ihr rauf und dann geht der normale Stoss, die alte Stoss von Solothurn her, dort laufen. Und dann kommt vorher noch der Wehribach runter.
Welcher natürlich auf der Schöpfkarte eingezeichnet ist. Im Grenzort Attiswil bin ich am Mittag, am Ziel, geleitet von der ersten großen Landkarte des alten Bern.
Matthias Baumer und das Geheimnis der Schöpfkarte. Mittlerweile ist es eins vor eins. Wie gehen wir in den kommenden Wochen mit der Pandemie und den Maßnahmen um? Einen Teil der Verantwortung trägt nicht nur jeder für sich, die Verantwortung für die Allgemeinheit tragen die Kantone. Sie müssen sich auch fragen, was sie erlauben oder was sie verbieten, damit die Spitäler nicht überlastet werden. Das Tagesgespräch mit dem Präsidenten der kantonalen Gesundheitsdirektoren, Lukas Engelberger, gibt's hier im Rendezvous im 1. und 4. Nach den Schlagzeilen, bitte Patrick Seiler.
Das Bundesamt für Gesundheit, das BAG, meldet heute 1445 weitere Infektionen mit dem Coronavirus. Der 7-Tage-Schnitt liegt über 1100. Das BAG meldet zudem 7 weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 und 39 Spitaleinweisungen. Die Luzerner Kantonsverwaltung hat bei der Entscheidung, in Restaurants eine Obergrenze von 100 Personen festzulegen, ihre Kompetenzen überschritten. Das urteilt das Luzerner Kantonsgericht. Die Kantonsregierung hat nun 30 Tage Zeit, um ihrerseits eine entsprechende Verordnung zu erlassen. Im Kampf gegen Korruption schneidet die Schweiz laut der Organisation Transparency International gut ab, allerdings mit offenen Baustellen beim Geldwäschereigesetz und beim Schutz von Menschen, die Missstände in Firmen und Behörden aufdecken. Transparency International hat für den Bericht 47 Länder verglichen.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.